Klemm und Tupfer. Skalpell. Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Und damit begrüße ich euch natürlich alle recht herzlich zu einer neuen Folge. Und bei mir ist, sind Sie der Narkosearzt?
Oh mein Gott, ey. Das ist scheiß drauf, ey.
Sie sehen ja noch so jung aus.
Oh mein Gott, ja, jetzt gibt er mir aber die komplette Realitätskeule, ey.
Sie sprechen aber gut Deutsch.
Ja, okay, jetzt hört's auf, ey. Moin Leute, so wie immer. Ja, wir sind heute am 28. April wieder erfolgreich zusammengekommen, um eine weitere Folge vom Podcast Küchenmedizin aufzunehmen. Was ist heute auf der Agenda? Ganz einfach, ich habe Medifact so wie immer. Lukas wird sich heute ein bisschen beweisen müssen. Ich habe einen kleinen Fall vorbereitet. Keine Angst, nichts Schwieriges, auf ganz entspannt. Ich wollte Lukas halt nicht bloßstellen, aber ich habe es versucht so ein bisschen. Also es wird jetzt inhaltlich, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Inhaltlich ist es, glaube ich, nicht so schwer. Ich versuche aber den Fall so ein bisschen so klinischer zu machen, weißt du? So, dass man, ne, das ist jetzt nicht so klar, obwohl es schon klar sein wird. So.
Okay, ich habe Amboss auf.
Ja, okay, perfekt, ist das super. nein, also ne, kein Stress, gucken wir aber mal so ein bisschen, ne, vielleicht gibt es uns auch noch mal so ein kleines Update, wie es denn jetzt so läuft.
Ne. Ja, aber es soll ja jetzt aber auch nicht nur um mich gehen, ne? Also du bist jetzt in ein paar Tagen.
Ich sag ja ein kleines Update. Ne, denn eigentlich muss man sagen, es ist mindestens genauso aufregend, was bei dir jetzt dann bald passiert, weil jetzt ist es ja so ziemlich genau ein Monat noch, ne?
Ja, 4,5 Wochen noch, aber bei dir ist, glaube ich, ein bisschen aufregender eigentlich, was die nächsten Tage passiert. Ja, also ich weiß nicht, da reden wir noch drüber. Du musst erzählen, wie es dir geht, weil jetzt bald wirst du tatsächlich derjenige, der sagt, hallo, ich bin der Narkosearzt.
In einer Woche habe ich schon 2 Tage gearbeitet.
Ja, eben. Genau. Eben. Aber das ist ja eigentlich, das hat mich gedacht, eigentlich ist es ja ein ganz, ganz nicer Einstieg, oder? So, weil ja, du fängst ja am 1. Mai ist ein Feiertag, deswegen fängst du am 2. an, dann ist Donnerstag, Freitag, dann hast du erstmal frei und dann ist, also wenn mich nicht alles täuscht, ist dann wieder eine kurze Woche wegen Pfingsten. Ja. Oder ist das darauf die Woche?
Ich glaube, da Montag ist, glaube ich, da drauf.
Okay.
Das weiß ich jetzt nicht genau, das müsste ich angucken.
Okay, aber es ist auf jeden Fall, der Monat Mai ist auf jeden Fall noch so recht entspannend, so, weil halt relativ viele Feiertage sind. Das ist eigentlich noch ganz gut.
Genau, kommt natürlich immer drauf an, ob man die frei bekommt. Ich in diesem Fall werde sie wohl bekommen. Das heißt, da kann ich mich sehr glücklich schätzen. Aber genau, darum soll es auch noch so ein bisschen gehen. Zum Thema Arbeitseinstieg und wieso momentan das aktuelle Stimmungsbild ist, ne, wenn man so will. Genau.
So.
Am 1. Mai werden wir, darauf könnt ihr euch dann freuen, Stand jetzt noch einmal mit Esther Lioba zusammensetzen und eine Folge aufnehmen bezüglich ihrer Reihe zum Thema, dem ehrlichen Einblick in ihre Welt oder ihre Gedankenwelt bezüglich Medizinstudium, Arztdasein und so weiter und so fort und Ärztinnen-Dasein so oder so. Da kam sie nochmal auf uns zu, vielleicht als kleines Update, hat auf unsere Reaction reagiert sozusagen und uns eine Sprachnachricht geschickt und ja, fand das alles gut, hat sich darüber gefreut, dass wir da versucht haben, so gut es ging, da differenziert und unter Berücksichtigung der unterschiedlichsten Perspektiven darauf einzugehen, ne? Und hatte aber überlegt, warum wir da nicht nochmal so ein bisschen im Dreiergespann ein bisschen drüber diskutieren und was bietet sich da nicht besser an als ein Podcast. Und wir haben ja zufällig.
Genau. Dann gucken wir mal, vielleicht kommt ja direkt nächste Woche schon online, ne? Also würde sich ja auf jeden Fall anbieten. Ja, da könnt ihr euch dann drauf freuen. Haben wir vorher noch was auf der Agenda, mein Lieber, mein Gutester?
Ich weiß eigentlich nicht, mein Jutzer. Haben wir noch was, mein Jutzer?
Ich glaube eigentlich noch nicht.
Soll ich dann eigentlich direkt mit dem
Medifact einsprechen?
Ja, komm, dann steigen wir direkt mit dem Medifact ein. Also Lukas, der heutige Medifact wird euch präsentiert von Dumme oder Dominik oder wie auch immer. Er hat mir, beziehungsweise uns, ein Medifact auf Insta letztlich geschickt, gefragt, ob das nicht mal was wäre. Und dann dachte ich, ey, das passt doch perfekt. Es ist ein Thema, das hat Lukas in der Vergangenheit schon ein bisschen beschäftigt. Nehmen wir das doch mal. So, und zwar geht es heute um Syphilis. Mein Spaß. Also, es geht wirklich um Syphilis, aber mein Joke, dass es dich natürlich nicht beschäftigt hat, will ich natürlich an der Stelle mal kurz
sagen. Habe ich dir zumindest nicht erzählt.
Zumindest nicht erzählt. Nein, also es geht heute tatsächlich um...
Ich weiß auch nicht, was dieser Fleck da unten schon seit Monaten macht.
dieser harte Schanker, ne?
Ja, dieser harte Schanker, ja. Hört sich schon irgendwie eklig an.
Ja, schon irgendwie eklig. Also Syphilis, Leute. Wieso und weshalb? Keine Angst, ich will euch nicht mit dem Krankheitsbild langweilen. Ist eine Erkrankung. Was ist die Übersetzung von Syphilis nochmal? Ist das, ist das nicht Tripper, oder? Nee. Weißt du, da gibt es doch diese Umgangssprache, da gibt es doch diese umgangssprachlichen Dinger, ne?
Warte mal, das kann ich doch bestimmt nebenbei mal.
Das hätte ich vielleicht mal selber nachgucken können. Ich habe nur gerade nicht dran gedacht, dass die Leute vielleicht nicht alle wissen, was Syphilis
ist. Aber ich glaube, Syphilis ist eigentlich ein Begriff.
Ja, Syphilis ist ein Begriff, oder?
Ich meine schon. Ist ein Begriff, ja, Lewis halt, aber das
Lewis,
ist ja nicht.
Das finde ich auch nicht.
Aber das ist jetzt nicht der. Also ganz mir persönlich wäre, glaube ich, Syphilis gängiger gewesen als Lewis.
Gut. Also, dann Syphilis.
Harter Schanker.
Harter Schanker, sag ich doch, der harte Schanker. Also, Lukas.
Synonyme, Maselsucht, Franzosenkrankheit. Hä?
Ja, das kommt tatsächlich, könnte ich dir über mein Medifact sogar erklären.
Okay.
Aber darum geht es eigentlich nicht, warum manche das Franzosen oder manche auch Italienerkrankheit oder was auch immer genannt haben. Oder nochmal anders, ist egal. Also, Lukas, erinnerst du dich noch an die Therapie von Syphilis?
Das ist doch irgendwas mit Penicillin.
Ja, richtig. Weißt du noch wie zufällig jetzt? So für die Eins im Staatsexamen?
Intramuskulär?
Ja, richtig, Lukas. Ja, super. Ja. Nee, ist doch super. Also, ja, gut.
Sketchy Michael, sei Dank.
Ja, meditrix.de, schaut danach. Hatten wir letzte Woche die Werbung. Geile Möglichkeit, um zu lernen. Also, Penicillin G, Benzatin-Penicillin ist ein Derivat, ist egal, oder so ein Depot oder wie auch immer. Darum soll es aber eigentlich gar nicht gehen. Worum es aber schon geht, ist die Therapie an sich von Syphilis. Und zwar ist es so, vielleicht für die Leute, die es nicht so genau wissen, Syphilis ist eine sexuell übertragbare Krankheit. Mit der Erreger dahinter ist das Bakterium Treponema pallidum. So. Und das war damals tatsächlich zu Zeiten des Ersten Weltkriegs ein zunehmendes Problem. So dass sich mehrere Leute damit angesteckt haben, so wie ich das verstanden habe, deswegen auch teilweise der Name Franzosenkrankheit, Italiener, weil man immer den anderen schuldig gemacht hat, Gegnerpartei und egal, wie auch immer, das war ein zunehmendes Problem und die Erkrankung, kann man sich vorstellen, verläuft in verschiedenen Stadien klinisch ab. Ich werde jetzt nicht alle durchgehen, vor allem erspare ich euch die Präsentation von Bildern an dieser Stelle, denn das ist erstens wahrscheinlich nicht möglich zu zeigen. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, ist eine geschlechtsübertragbare Erkrankung so. Und dementsprechend zeigt sich das erste Stadium meistens auch am Glied des Mannes.
Am Schaft?
Am Glied ist ja so ein komisches Wort, oder?
Am Schniedelwutz?
Ja, okay, ja gut, ja, scheiß drauf. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Unten im Geschlechtsbereich meistens nennt sich Ulkusdom, es ist ein schmerzloses etwas sozusagen, ist aber auch nicht so wichtig. Was aber interessant ist oder was wichtig ist, unbehandelt, kann diese Erkrankung tatsächlich dann über mehrere Wochen, Monate und so weiter dann wirklich kardiovaskuläre, aber auch neurologische Problematiken machen, ne? Und da gab es dann damals einen Arzt, der Name war Wagner und jetzt weiß ich nicht, wie Wagner-Jaurek, ich weiß es nicht genau, wie man den ausspricht, ich nenne ihn jetzt mal Wagner im weiteren Verlauf. Und zwar war das ein Psychologe, ein Psychiater, um genauer zu sein, und ein Neurologe. Der hat sich aber generell für die Soldaten eher interessiert. Damals war ja, kannst du dir vorstellen, zu der Zeit, Erster Weltkrieg, so das Thema PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung, noch nicht so ein Riesenthema, worüber man gesprochen hat. Aber Therapieansätze gab es natürlich gegen diese Stressreaktion trotzdem. Und der Jude hat es mal mit Elektroschocks versucht. So.
Naja, klar.
Um einfach mal so ein Bild davon zu bekommen, was er für einer war. Soll nach Berichten zufolge es so gewesen sein, dass Soldaten gesagt hätten, dass sie lieber zurück an die Front gegangen, als einen Tag länger bei ihm in der Klinik geblieben wären. Also so einer war das. Ne? Das war auch jemand, der gerne mal die Selbstbefriedigung als Ursache oder zusätzlichen Risikofaktor für die Entwicklung einer Schizophrenie gesehen hat und deswegen seine Patienten ohne Einwilligung sterilisieren lassen hat. So. Ne? Also wir wissen jetzt ungefähr, was das für ein Mensch war. Was dieser Mr. Wagner allerdings gemacht hat, war eine besondere Beobachtung. Und zwar hat er gemerkt, dass die Patienten mit Syphilis bessere oder eine Verbesserung ihres Allgemeinzustands letztendlich vernommen haben oder eben hatten, wenn sie Fieberschübe hatten. Es gab da zufällig mal die Beobachtung, ey, der hatte Fieber und plötzlich ging es ihm besser. Kann man sich vielleicht schon denken, wieso? Also hast du eine Idee?
Keine Ahnung, weil die Temperatur in irgendeiner Form den Erreger
angegriffen hat. Ja, genau, genau, sehr wahrscheinlich, ne? Also weil das Bakterium sozusagen nicht hitzebeständig ist oder hitzeanfällig, ja, oder wie auch immer. Genau. So, das Fieber hat also was gebracht, das konnte man damals natürlich nicht so genau untersuchen. Und was er aber dann sich überlegt hat, war, was wäre denn, wenn wir das Fieber einfach provozieren? So, wie macht man das? Man nimmt einfach Malaria. So, und dann hat er, genau, ne, richtig, war eine logische Schlussfolgerung und das hat er dann auch genauso gemacht. Er hat dann letztendlich die mit Syphilis erkrankten Menschen genommen und sie mit Malaria sozusagen infiziert, wenn man so will. Und dann aber auch tatsächlich Erfolge verzeichnen können. Also man hat das dann rausgefunden, okay, denen geht es nach einigen Tagen, also nach 7, 8, 9 Fieberschüben oder so, geht es denen in der Regel besser, nicht jedem, aber den meisten. Und das ging so weit, dass der Herr 1927 dafür einen Nobelpreis gewonnen hat. Ne?
Also das bedeutet, der Fieberschub hat den Patienten auch, also es hat auch nachhaltig geholfen, nicht nur im Fieberschub,
ja,
sondern auch darüber hinaus.
Genau, also es war dann so, es hat ja sozusagen das Bakterium mehr oder weniger abgetötet zu wahrscheinlich einem prozentuellen Anteil, dass die Erregerlast nicht mehr so stark war, um die Erkrankung weiter fortschreiten zu lassen. Und was man dann, was er dann gemacht hat, damals hat man Malaria mit Chinin behandelt, ist ja auch heute noch ein Medikament. Ich kann euch jetzt nicht mehr genau sagen, in welchem Stadium oder zu welchem, ne, oder Prophylaxe oder was auch immer, ich weiß nicht mehr genau wann, wie, was das eingesetzt wird, aber ist Malaria-Medikament. Und das hat man dann benutzt, um dann sozusagen die anschließende Malaria-Infektion zu behandeln. Dafür hat er einen Nobelpreis gewonnen. Was man halt irgendwie unterm Tisch fallen lassen hat, war, dass die 15% der Leute circa dann trotzdem halt dann an der Malaria-Infektion gestorben sind. Also inwiefern das jetzt eine Umverteilung einfach nur war oder nicht, ist nicht so ganz klar. Aber ne, wäre auch heutzutage nicht mehr möglich gewesen. War dann auch ethisch, moralisch dann spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg und der Nürnberger Prozesse dann auch nicht mehr erlaubt, ne, das zu tun, weil, ja, er hat das so ein bisschen Feuer mit Feuer bekämpfen genannt, ne, das war dann sozusagen die Pyrotherapie, ne, und genau, man muss aber sagen, dass das dann noch eine ganze Weile so anhielt, ich glaube ein paar Jahrzehnte, und der allerletzte oder einer der letzten mit Malaria behandelten Syphilis-Patienten waren irgendwie 1974, so, und wenn, okay, du dir das mal überlegst, das ist quasi nach der Geburt unserer Eltern.
Ja,
crazy, das finde ich schon wild. So, ne?
Genau. Das ist wild, das ist wild. Und das hat aber jetzt nicht nachhaltig die Therapie geprägt.
Nee, bei 1928 ja dann das Antibiotikum entdeckt wurde, Penicillin, ah, ja, und man dann gemerkt, okay, hat so, yo, du, vielleicht probieren wir es damit. Ne?
Ja,
und
perfekt, aber das, damit hat man dann gesagt, pass auf, bis 1974 oder was war es, 78? Ja,
74, also waren 74? So die letzten, es hat schon wesentlich früher aufgehört, aber so bis dahin gab es vereinzelt dann nochmal Fälle, in denen man das so gemacht hat. Ja, also der Medi-Fact sollte einfach nur nochmal zeigen, auch wieder da, finde ich, wie nah Genialität und Wahnsinn aneinander liegen, mhm, irgendwie, ne? So auf der, ja, einen Seite ja super schlau, sich das zu überlegen und auf der anderen Seite krank, das dann noch zu tun. Also je nachdem, weißt du? Und ja, das wollte ich damit einmal mal sagen. Also Syphilis, ja, hatte ich davor noch nicht auf dem Schirm, dass das so ein Ding war, und dank an den Medi-Fact von Dumme, wie auf
Instagram. Ja, danke Dumme für diesen wunderschönen Medi-Fact. Googelt es am besten nicht. Die Bilder kriegt er nicht mehr im Kopf.
Nee, das stimmt wohl.
Weil, kennst du den Spruch, mach mal keine fiese Matenten?
Nee.
Kennst du nicht, fiese, nee, Matenten machen?
Nee.
Okay, na gut, das kommt so aus dem Ruhrgebiet, Pott, Köln, so ein bisschen so die Richtung. Köln ist ja nicht mehr Ruhrgebiet, aber so aus der Region. Aber gut, dann, wenn du das gar nicht kennst, dann ist egal. Weil es kommt, glaube ich, auch so ein bisschen so aus der Zeit Erster Weltkrieg, weil die Franzosen, die Köln unter anderem belagert haben, und die Franzosen haben immer zu den Frauen immer gesagt, ah, visitez ma tante, also besuch mein Zelt, so wie auf den Medis ungefähr. Aus bestimmten Gründen. Ja. So, und dann haben halt die Deutschen daraus immer, weil Visitimatoren haben die nicht vielleicht nicht hinbekommen, um auszusprechen, haben gesagt, mal fiese Matenten, so, mach mal keine fiese Matenten, sagt man so. So, mach mal keine Scheiße, so, mach mal keinen Scheiß, mach mal keine
fiese Matenten. Ja,
ja. Ich weiß nicht, ob das kompletter Bullshit ist, aber das ist so eine Story, die mir irgendwie so im Kopf geblieben ist. Vielleicht kommt da das Syphilis her. Wurde da so ein bisschen gespreadet.
Deswegen heißt es auf die Franzosenkrankheit, genau.
Genau. wie auf den Medis.
No racism. So, also, genau, das war so viel zu meinem Medifact. Genau.
Ja, vielen Dank dafür.
Lukas, womit wollen wir weitermachen?
Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen nervös.
Brauchst nicht sein, möchtest du es hinter
dich bringen? Ein bisschen Performance-Druck.
Ach, was?
Du bist jetzt wirklich so ein bisschen nervös? Hier hören 10.000, hunderttausende Menschen zu, die jetzt...
Hunderttausende Menschen? Du bist so ein dick
Stadion, die wir voll machen. Ja, du müsstest dir mal vorstellen, ich würde jetzt geprüft werden in einem Stadion von dir. Ja, und alle hören mir zu und alle denken mit und denken sich, oh Gott, wie kann er das denn jetzt nicht
wissen? Das wäre aber richtig geil. Eigentlich so, ne, stimmt, das müsste man sich mal überlegen. Das sagen doch auch immer so InfluencerInnen und sowas, ne? Wenn man sich das mal so bildlich vorstellt, so ein ganzes Stadion, 10.000 Menschen. Ja, genau.
Ja. Ein kleines Stadion, 10.000.
Ja, wobei 10.000 ist schon, das ist schon,
ist schon viel. Also machst du schon eine, also die eine oder andere Halle machst du voll.
Ja, die eine oder andere Halle würden wir voll machen, wenn dann alle, die dann hören, auch da wären. Aber
wahrscheinlich, ja, das stimmt, das stimmt.
Wenn insgesamt alle wirklich,
ja.
10 Leute kommen. Gut, also, was möchtest du machen? So, sollen wir es hinter uns bringen?
Ja, komm,
mach.
Ja,
okay, komm. Mach. Ist entspannt.
Ja, aber ist okay. Zur Not schneiden wir es raus.
Krass, ne? Wir haben noch nie was rausgeschnitten, ne?
Nee, das stimmt. Außer ich habe irgendwelche Schimpfwörter benutzt,
die nicht online. Ja, oder den Namen oder so mal gedroppt, ne? Aber,
ja, genau. Dann musst du mal was piepsen, aber ansonsten.
Aber sagen wir ganz ehrlich, sonst haben wir, glaube ich, noch nie inhaltlich irgendwie was rausgeschnitten, ne?
Nö.
Das haben uns schon echt oft viele gefragt, ne? Und glauben uns jetzt nicht, dass wir das einfach so machen. Na gut. Genau. Also, Lukas, ich würde vorschlagen.
Ganz kurz, so Update zum M3, ganz kurz. Ich habe im Moment so ein bisschen wieder so eine Hasskappe aufs Lernen, weil es ist halt so ein punktuelles, ich lerne irgendeine Scheiße auswendig, ja, die ich dann abrufen kann. In der Prüfung danach kann ich es eh nicht mehr. Also von daher, ich bin so ein bisschen
gereizt.
Ein bisschen gereizt im Moment.
Genau. Ja, dann wollen wir jetzt eher ein praktisches Beispiel hier erläutern. Ne?
Welche Settings sind wir denn? Ja? Notaufnahme, Praxis.
Genau,
wo befinden wir uns denn?
Das kommt jetzt und ich würde sagen, wir machen das halt, ne, also ich erkläre so ein bisschen und dann machen wir das auch so, ne, interaktiv, ne, in dem Sinne. So, und dann kannst du auch aktiv mal was fragen und so, ne? Mhm. Also, pass auf. Wir sind im Setting der Notaufnahme.
Oh, okay.
Ja.
So. Internistische Notaufnahme, chirurgische Notaufnahme?
Ja, das ist, würde ich jetzt erstmal so freistellen. Das ist ja jetzt erstmal egal, du bist ja Assistenzarzt, ne? Machen wir das mal ganz anders. Da kommt ein Arzt zu dir, du weißt gar nicht, wer das ist, und sagt, ey, Lukas, du bist doch unser PJler, geh mal ins Zimmer so und so. Da ist eine Patientin für dich.
Okay. Du betrittst. Aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen das aufs M3 benutzen wollen, ich weiß ja natürlich schon, wer mich fragt, welcher Prüfer, die kennen auch so ein bisschen die Fachrichtung. Ich habe mir natürlich ein bisschen schlau gemacht.
Aber den Fall, den ich dir ja jetzt präsentiere, bezieht sich auf eine interdisziplinäre Fach.
Ist ja in Ordnung. Hast du Bauchschmerzen?
Hä?
Hast du Bauchschmerzen?
Jetzt mit dabei?
Ja.
In dem Fall?
Ja.
Könnte ich mit reinpacken, ja, wenn du möchtest.
Nee, muss nicht. Aber das ist so interdisziplinär, weißt du?
Ja. Nee, pass auf. Du kommst in das Zimmer rein und da ist eine Patientin, 22 Jahre alt. So. Du kommst rein und, ne, weißt ja gar nichts, Arzt hat dir nichts gesagt oder deine Ärztin, ne, und fragst halt, was es ist. Und dann sagt die dir, ja, irgendwie ist mir in letzter Zeit morgens immer mal wieder übel, so, irgendwie ist mir schlecht, auch manchmal so ein bisschen so ein Völlegefühl, ne, und irgendwie schlafe ich auch schlecht so die letzten Tage einfach und mir tut das Bein weh.
Okay.
Schwierig, ne? Aber keine
Ahnung. Ist blöd.
Es ist erstmal scheiße. Aber ganz ehrlich, das ist so, wie es passiert in der Klinik. Ne? So kommt es ja dann wirklich. Ja, so in der Klinik,
aber nicht im M3.
Ja, warte doch mal ab. So. Du machst jetzt erstmal ein bisschen. So, du weißt ja, was du jetzt machst. Du machst jetzt erstmal Anamnese.
Ja, genau. Was ist denn überhaupt, was ist mein erster Eindruck überhaupt? Wie sitzt die Patientin da? Sitzt sie aufrecht, entspannt? Ist sie angespannt? Wirkt die schmerzgeplagt?
Die sitzt auf der Liege und die Beine baumeln so drüber. Ne? Mhm. Und die macht einen in Ordnung Eindruck. Also die wirkt jetzt nicht akut. So. Das ist halt so, wie ich halt so meinte. So, ja, irgendwie geht's mir halt nicht so gut. Ich habe so ein bisschen Übelkeit, ne, gerade morgens irgendwie. Und habe jetzt so die letzten Tage schlechter geschlafen und mein Bein tut halt weh. So.
Okay. Bauchschmerzen dabei?
Nee, ab und zu, wie man das halt mal hat, so, ne, wenn man sich überfressen hat, aber sonst nicht. Ne.
Übelkeit, Erbrechen gehabt. Wie lange bestehen die Beschwerden schon?
Welche Beschwerden?
Generell die ganze Symptomatik, sowohl die Bauchschmerzen, vielleicht kannst du das ja auch differenzieren, die Beinschmerzen nicht so lange wie die Bauchschmerzen oder das Völlegefühl.
Wie gesagt, diese Übelkeit hat sie so, würde ich sagen, so seit 5, 6 Tagen, vielleicht 7. Mhm. Und die Beinschmerzen, die sind eigentlich erst gestern Abend gekommen. So, ja.
Okay, und schon mal irgendwie vorher auch beim Arzt deswegen gewesen? Irgendwelche Vorerkrankungen, generell Medikamente, die sie einnimmt? Allergien?
Medikamente nimmt sie nichts außer die Pille.
Okay.
Und vorher beim Arzt, nö, eigentlich hat sie keine Vorerkrankung. Nichts, was sie wüsste. Jetzt war sie auch nicht beim Arzt. Sie musste, es war halt heute irgendwie morgen so, also es ging gestern Abend halt los und heute Morgen so blöd mit dem Bein, dass sie dann dachte halt, ja gut, dann
geht es. Ist jetzt akut schlimmer geworden.
Das ist jetzt akut schlimmer geworden, ja.
Das Bein, okay. Und wie sieht das Ganze denn aus? Also ich würde es mir natürlich auch mal angucken. Mhm. Sowohl das Bein als auch den gesamten Körper würde ich mir angucken und auch den, weiß nicht, mal auskultieren, mal auf den Bauch hören, das Bein anschauen und so weiter und so fort.
Also Bauch würde ich sagen, also Bauch ist nichts, ne? Also alles normal, regelrechte Darmgeräusche, ne? Kein Druckschmerz, keine, ne? Normalbefund Bauch, so brauchen wir jetzt nicht weiter ausführen. Bein, bist du dir nicht so ganz sicher, ne? Also du fasst da so ein bisschen an, das tut ja weh. Mhm. Ne, da müsstest du mir gleich vielleicht mal ein bisschen sagen, was du da genau so untersuchen würdest. Ne? Ja, genau.
Ist es geschwollen? Ist es überwärmt? Ist es gerötet? So gerade im Seitenvergleich vielleicht auch ein bisschen umfangsvergrößert. So, wenn man jetzt an die, wenn sie jetzt Kontrazeptive einnimmt, dann könnte man ja auch durchaus mal vielleicht auch mal an eine Thrombose denken oder so.
Ja, ja, ja. Du bist ja nicht so sicher, ne? Also du guckst sie an und irgendwie sagt sie halt so, ja, also du guckst sie an und du fasst sie an, aber fasst an die eine Seite und ne, machst so Warnkompression und so, ne, und da sagt sie irgendwie, ja, das tut schon echt weh, aber dann machst du es auf der anderen Seite und dann sagt sie, ja, es tut aber irgendwie auch weh. So,
okay.
Sie würde sagen, ja, auf der rechten Seite schon ein bisschen doller, gar nicht so an der Wade eigentlich, sondern eher so das gesamte Bein aber auch. So. Und du bist ja nicht so ganz sicher, ob das jetzt mehr ist oder nicht. So was wird
ist eigentlich von der Pflege irgendwie Vitalzeichen gemessen worden?
Vitalzeichen sind normal, also keine Kreislaufparameter, okay. Also alles, da ist alles in Ordnung.
EKG geschrieben worden?
Nee.
Ist nicht geschrieben worden?
Ist nicht geschrieben worden.
Würde ich aber vielleicht so auch bei Oberbauchbeschwerden vielleicht dann doch auch mal.
Ja, sie hat ja keine Bauchschmerzen, ein Normalbefund. Sie hat ein bisschen Übelkeit immer mal wieder seit ein paar Tagen. So. Also vielleicht mal so als Tipp noch dazu, ein bisschen, ich mache ein bisschen assi gerade, ne? So ein bisschen als Tipp. Zwei Sachen. Einmal, sie nimmt halt die Pille.
Ja.
Aber sie hat morgendliche Übelkeit.
Ja, okay, also ich, und klar, ich würde einen Schwangerschaftstest machen bei der
einmal mal so natürlich fragen, so, ne, wie es so ist, ne, gerade, ne?
Könnte sie denn schwanger sein?
Ja, also Sache ist halt, sie hat halt ihre Regel jetzt irgendwie nicht, so ein bisschen drüber. Jetzt sagt aber, das kennt sie vom Stress. So, Schwangerschaftstest willst du trotzdem machen, ne?
Ja, klar, ja, auf jeden Fall.
Willst du machen. Ist negativ, die ist nicht schwanger. So.
Okay.
Die ist nicht schwanger. Jetzt vielleicht noch mal zum Bein. Dementsprechend. Was würdest du vielleicht nicht nur untersuchen beim Bein? Du hast ja jetzt eben schon eine Verdachtsdiagnose gehabt, die mit in Frage kommen könnte. Ja,
den Duellscore würde ich quasi erfragen.
So ja, dann frag den doch mal.
Ja, den würde ich mir aufmachen und dann gucken, was da nochmal genau so alles drinsteht. Ja, nein, gab es irgendwie, ist sie irgendwie, hat sie sich in letzter Zeit, war sie immobil, hatte sie irgendwie sich wenig bewegt oder hat einen langen Flug gehabt oder vielleicht, also eine Operation hätte sie ja wahrscheinlich auch erzählt, wenn sie gerade deswegen irgendwie, also halt operiert geworden wäre oder gab es da in der Richtung was?
Ja, sie hat letzte Woche noch ihre Familie in Japan besucht.
Okay, und dann einen langen Flug quasi zurück gehabt.
Genau.
Okay. Hatte sie schon mal irgendwann eine Thrombose oder so
in ihrem? Nee. Hat keine Vorerkrankung gehabt, deswegen auch keine Thrombose, nee, gar nichts.
Bluthusten oder so?
Nee, nichts.
Okay, dann würde ich aber auch die Pflege bitten, die Vitalparameter zu messen.
Genau, die waren, wie gesagt, unauffällig, da war jetzt nichts weiter. Die waren, also ein bisschen erhöhter Blutdruck so, ne, aber
ja.
Normalerweise hat sie ein bisschen niedrigeren Blutdruck in ihrem Alter, aber jetzt so ist 140 zu 90.
Ja, okay. Aber auch nicht Tachykard.
Nee.
Okay, jetzt muss ich überlegen, welche Parameter noch im. Also hat auch also keine Vorerkrankung gehabt oder sowas, ne? Also keine Hinweise irgendwie auf eine Krebsdiagnose oder so.
Kein aktives Malignom, nein.
Ja, okay. Was gibt's noch in dem Wellscore? Irgendeinen Punkt gibt's, glaube ich, noch. Gibt, glaube ich, noch zwei Punkte.
Ja, genau, du hast einmal die Immobilisation.
Kann man nicht. Ne? Genau, die Immobilisation,
die Vorerkrankung.
Eine Vorerkrankung. Und, ist es die wahrscheinliche Ursache oder gibt es andere Ursachen, Hämoptysen? Und
Hämoptysen ist vor allem beim Weight Score von der LAE, genau, das kann man mit da reinnehmen. Ja. Tachykardie ist auch mit bei LAE, ja. Kann man auch mit reinnehmen. Würdest du jetzt an der LAE würdest du jetzt erstmal nicht denken, wahrscheinlich, ne? Wegen.
Ja, nee,
also kann man, aber Kreislauf ist alles normal, ne?
Ja.
Okay, vielleicht noch, was da noch mit dazu gehört, ist halt die Klinik, ne, vom Bein. Da gibt es ja nochmal so unterschiedliche Dinge, aber da habe ich auch gesagt, so ja, könnte sein, könnte nicht sein. Also ihr tut das gesamte Bein weh, genau, sowas willst du machen?
Also eine Kompressionsultraschall würde ich machen von dem Bein.
Ja.
Ich kriege halt den Zusammenhang noch nicht hin zwischen deswegen habe ich die ganze Zeit immer so im Hinterkopf LAE, weil ich sage, okay, gibt es jetzt vielleicht dann doch in irgendeiner Form, klar sind das absolut gar nicht, hat sie gar keine Symptome dafür, aber er ist jetzt doch irgendwie Völlegefühl, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, kann das doch irgendwie was sein, was jetzt einfach total atypisch ist, habe ich jetzt überhaupt nicht im Kopf, aber deswegen, ich versuche diese beiden Dinge halt noch so in irgendeiner Form zusammenzubringen.
Ist ja auch richtig, würde ich im Zweifel auch immer sagen, weil das ja zeigt sozusagen in der Prüfung, dass du daran denkst, dass das eine Komplikation sein könnte, also ist auch nicht falsch, ist ja trotzdem alles gut. Genau, was würdest du machen als nächstes?
Ja, Kompressionsultraschall.
Kompressionsultraschall. Genau, ich kann dir jetzt kein Bild zeigen, aber in der rechten Vena femoralis lässt sich ein Teil nicht komprimieren und du siehst da auch so ein echoreiches Ding halt drin.
Okay.
So. Das heißt,
die hat höchstwahrscheinlich eine Thrombose.
Genau, die hat eine Thrombose, genau. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was du jetzt machst. Was mit dem Blutbild? Willst du ein Blutbild machen? Oder hättest du da jetzt eins gemacht oder nicht?
Ja, im Zweifel macht man es in der Notaufnahme immer. Wenn man da jetzt in einem klinischen, realistischen Setting ist, haben die eh so ihr Notfalllabormäßig, was man standardmäßig wahrscheinlich abnimmt. Ob man da jetzt Dedimere bestimmen muss, ist ja jetzt, also ist ja jetzt bei einer LAE, ich habe jetzt, um ehrlich zu sein, Thrombose noch nicht wirklich gelernt. Deswegen kann ich dir, aber deswegen kann ich dir jetzt nicht genau sagen, ob man da jetzt Dedimere bestimmt oder nicht. Bei der LAE ist es ja so, dass man unter gewissen Bedingungen, nur wenn es jetzt sehr wahrscheinlich ist, dass man es dann halt gar nicht erst bestimmt, sondern direkt therapiert. Und wenn man jetzt den Thrombus halt sieht, weiß ich auch nicht, da ist die klinische, ich meine, dann ist die Klinik spricht dafür, die Bildgebung spricht dafür. Könnte ich mir vorstellen, dass man da jetzt auch gar nicht unbedingt Dedimere bestimmen muss, sondern direkt mit der Therapie anfängt.
Genau, also in der Theorie ist es so, dass bei einer du machst ja den Weight Score und je nachdem, wie der ausfällt, wenn es unwahrscheinlich ist, dann kannst du Dedimere machen. Wenn es wahrscheinlich ist, machst du sofort Kompressionsultraschall.
Ja.
So, und wenn die Dedimere dann negativ sind, dann bist du dir recht sicher, dass sie es nicht hat. Wenn die positiv sind, machst du auch wieder Kompressionsultraschall.
Also so ähnlich wie bei der LAE.
Genau. Also so wie ich das aus der Notaufnahme kenne, in der ich war, wenn jemand mit TVT kam, wurde erstmal kein Labor gemacht. Da wurde einfach direkt ein Kompressionsultraschall eben gemacht, um nachzugucken, weil es halt am Ende die Konsequenz ist, das zu tun. So.
Ja.
Und solange die jetzt halt, solange die Leute natürlich kreislaufstabil sind, genau. Jetzt ist die Frage, was würdest du geben?
Therapeutisch?
Ja, oder generell therapeutisch, was würdest du machen?
Ja, das ist eine gute Frage. Schmerztherapie? Analgesie?
Kann man
Zugang
machen,
legen? Ja. Kann man das immer so, das kann man immer erstmal so schön das sagen.
Weißt Zugang du? Könnte man machen, wenn die echt schmerzgeplagt ist, könnte man das machen. Ja. Muss man halt damit rechnen, dass sie halt nicht nach Hause kann. Ne? Also erstmal nicht, dann musst du die halt da erstmal liegen lassen, bis du was durchgelaufen lassen hast, aber gut, das wird natürlich gehen.
Ich weiß nicht, was man therapeutisch macht, sag ich dir ganz ehrlich. Weil ich bin jetzt voll bei einer LAE, da machst du jetzt keine Lysetherapie, oder?
Nö, eine Lysetherapie nicht, aber du weißt ja, also bei einer LAE wird es ja trotzdem, also musst ja irgendwie gucken, dass du diesen Thrombus jetzt auflöst, beziehungsweise, medikamentös.
Dann heparinisieren?
Ja, heparinisieren kann man machen, kann man schlecht nach Hause mitnehmen, ne? Also Heparin kannst du dir nicht spritzen. Also klar, könntest du auch machen. Da war so ein bisschen der Fallstrick, den ich dir stellen wollte. Also du antikoagulierst, ne? Also du gibst Medikamente, Apixaban, Eliquis zum Beispiel, kenne ich jetzt aus der Notaufnahme. Dosierung ist halt dann jetzt erstmal egal, fängst ein bisschen höher an, eine Kompression möglicherweise, ne? Also so ein Wickel halt. Der kleine Fallstrick, den ich dir drehen wollte, war. Das wäre aber dann böse gewesen, deswegen habe ich es ja vorher schon aufgelöst. Apixaban ist ja kontraindiziert in der Schwangerschaft.
Ach Digga, ja, ich hätte es doch eh nicht gewusst.
Das war ja jetzt böse gewesen, das war jetzt sehr böse, das wäre jetzt so advanced. Ich dachte halt, wenn wir sehr schnell durchkommen, dann wäre das so eine Advanced-Frage.
Ja, okay.
Also keine Angst, das wird dich nicht, sehr nicht gefragt. Ja. Nee, genau, das ja, aber da hast du ja eigentlich alles, was du brauchst. Ich glaube, das Einzige, was du noch dazu wissen müsstest, wäre Apixaban oder Antikoagulation. Ne?
Ja.
So, das wäre, glaube ich, das einzig Wichtige. Ich habe den Fire jetzt auch, also im M3 wird es einfacher, ne? Im M3, also zumindest so, wie ich das hätte, wäre die Hauptsymptomatik wesentlich klarer beschrieben worden.
Ja, ja. Ja.
Genau, was ich eigentlich so ein bisschen nur damit rausdenken wollte, so aus dem Klinischen, war, die ist halt geflogen und ist deswegen einfach müde, lol, Jetlag,
okay.
So. Und Übelkeit kannst du halt immer mal haben, so, ne, und dann wäre halt einfach nur die Frage, das war einfach nur ein bisschen abzulenken, ne, das Bein hat weh, du hast ja die richtigen Fragen gestellt, das war ja alles richtig. Hätte ich jetzt gesagt, ja, das Ding ist mega geschwollen, dann hättest du ja sofort gewusst, was es ist, so, ne, deswegen wäre es ja, sehr viel schneller dahin gekommen.
Das war doch so, kenne ich es halt vom Lernen aus den Max-Büchern, da ist das halt
ja, genau so,
ist es halt so obvious, so.
Das war auch so, also wir hatten, ich erzähle dir diesen Fall, weil in meinem M3 kam so ein ähnlicher Fall. Also der kam so ähnlich, aber halt eindeutiger. Also spätestens bei der Untersuchung der Beine haben die dann gesagt, ja, ist mega schmerzhaft und gefühlt glänzt ein auf den und ist halt, also glänzt du weißt schon, wie
ich meine. Da hätte ich jetzt sogar eher schon fast ein Compartment dann
gesagt. Ja, genau. Das heißt, glänzt mit Spannungsgefühl. Ja, du weißt, deswegen meine ich ja nicht glänzt, also so ein Spannungsgefühl generell und na so. Also dann wäre es halt klar gewesen. Genau. Also man hätte vielleicht noch rausfinden können, wenn man gewollt hätte, um die Risikofaktoren weiter rauszuarbeiten, habe ich sie übergewichtig gemacht. Also sie, ne, Adiposias, erhöhtes Risiko, und sie raucht. Ne, in Kombination mit oralen Kontrazeptivern ist es natürlich Kontrazeptivern, ja genau. Ja, aber es war super. Also hast du auch alles gewusst, die wichtigen Dinge wusstest du, das Einzige vielleicht die Antikoagulation.
Ja, halt wirklich die Therapie.
Ja, okay, aber
die hätte man wissen können.
Ja, aber guck mal, du hast ja gesagt, heparinisiert. Also, ne, hätte man, wäre bei, muss ich selber nachgucken, wusste ich auch nicht, mehr genau, was man da gibt, aber bei Schwangeren würde man halt dann niedermolekulares Heparin benutzen. Aber das war sehr advanced, also sowas kommt nicht. Da also keine Angst da draußen jetzt so. Das wäre jetzt nur gewesen, wenn wir jetzt nach 3 Minuten damit durch gewesen wären. Dann hätte ich dir noch so einen kleinen Fallstrick mit der Schwangerschaft gedreht. So, das ist sehr speziell.
Hättest du dann schwanger gemacht?
Da hätte ich sie einfach schwanger gemacht, genau. Okay. Dann hätte ich einfach gesagt, Beta-HCG ist positiv. Und dann hätte ich dich nämlich hops genommen, so ein bisschen, ne? Weil dann wäre natürlich ein bisschen schwieriger gewesen. Ja. Ja, genau. Ja, aber es lief doch super. Es war doch.
Ja, das ist so ein Ding, weißt du, das ist so ein Krankheitsbild. Ich hab's ja halt einfach nicht. Ich habe das letzte Mal gelernt, habe ich das, also das ist ja, also ist ja schon ein klassisches Krankheitsbild so.
Ja.
Aber ich hab's halt wirklich gar nicht gelernt bis jetzt. Und keine Ahnung, das könnte einem ja voll halt auch passieren in der Prüfung. Da kommt mir und denkt so, boah, fuck, Digga, klar, das hätte ich immer lernen müssen. So, aber hab's nicht getan.
Deswegen
so, und dann stehst du da und schwimmst da, ne? Also hättest jetzt, weiß nicht, hättest du jetzt LAE, wer hätte jetzt eine LAE gehabt, deswegen habe ich so ein bisschen in die Richtung, das konnte ich ein bisschen besser so.
Ja. Nee, aber es lief doch okay. Ich weiß halt nicht, TVT ist ja trotzdem auch ein internistisches Krankheitsbild in dem Sinne.
Ja, das stimmt.
Kommen könnte, oder?
Auf jeden Fall.
Ja, warum
nicht? Klar.
Jetzt hast du es, ich denke, wenn du das dann alles weißt, so, dann ist es auch okay. Man hätte jetzt noch überlegen können, ich weiß nicht, kennst du noch zufällig diese klinischen Zeichen bei der Untersuchung? Die habe ich dich jetzt extra nicht so.
Welche meintest du? Ich dachte, du meintest jetzt das Bein gerötet, Umfangsdifferenz.
Ja, nee, aber es gibt jetzt klinische Zeichen, die du überhaupt.
Also die Untersuchung, diesen Wadenkompressionsschmerz.
Ja, genau.
Was gibt's noch?
Gibt 3, genau.
Ja. Komme jetzt gerade nicht drauf. Also ich kenne die mit Sicherheit, aber ich komme jetzt nur auf den Wadenkompressionsschmerz.
Es gibt dieses Homans, Meyer und Peyer, ne?
Meyer
ist der Wadenkompressionsschmerz. Ne? Homans ist die Dorsalextension. Kannst du dir wie Hochmans merken? Also so habe ich es immer gemacht. Homans, Hochmans, Fuß halt hoch, Dorsalextension.
Ja.
Und Peyer ist dann diese mediale Fußseite, wenn man da so drüber drückt, dass das dann wehtut. Glaube ich nicht, dass das groß jemand, also in dem Sinne, weiß ich jetzt nicht, ob man das.
Ja, doch, also ich glaube, die Prüfer bei uns sind da schon so auf so eine klinischen Zeichen, auf so Untersuchungsdinger, Die haben auch angedeutet, sowas wie das Schwosteck-Zeichen, sagt dir das was?
So, Schwoss?
Schwosteck, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht.
Aber da ist jetzt nicht bei hier Calcium gemeint, ne? Bei
doch.
Das mit dieser Pfötchen, also das ist nicht die Pfötchenschein, dieses, wenn man da irgendwie so klopft mit einem.
Ja, du klopfst ja auf die Wange und dann zuckt der Mundwinkel. So, ne?
Ja, das war das.
Dass sie so eine, also sowas dann auch gerne mal hören wollen, das finde ich.
Aber
wenn ich so ein bisschen, so, ja, okay, wenn das Krankheit, aber ganz ehrlich, also eine Hypokalzämie und dann, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, ey. Weißt du, das sind so, das ist genau das, was mich halt.
Aber auch da wieder, sorry, wusste ich jetzt nur wegen Meditricks. Da ist es drin.
Ja. Ja, aber das ist, ja, da habe ich das leider nicht gesehen, da muss ich mir das nochmal reinziehen, dann kann ich es mir merken.
Ziehst dir rein, das ist ein gutes Meditrick.
Aber ich finde es halt so, das ist halt so dumm, weißt du, ich denke mir so, ja klar, für diejenigen, die das hinterher klinisch machen, ist das vielleicht wichtig, das Zeichen, aber ich werde damit höchstwahrscheinlich nichts zu tun haben, aber muss jetzt punktuell wieder für eine Prüfung mir einfach irgendeinen Scheiß reinziehen, auf den ich nicht unbedingt vielleicht Bock habe, später zu machen, nur um das kurz wiedergeben zu können und dann was anderes zu machen später. Es ist halt so, wie es halt so Prüfungslernen halt ist. Das, ich hasse so mittlerweile dieses auf Prüfung lernen. Ja, und das ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung so zu dir. Du lernst jetzt nicht mehr für eine Prüfung, sondern fürs Leben. Ja, und brauchst es dann halt, was du jetzt lernst, brauchst du halt klinisch.
Ja.
Und ist halt auch das einfach, was du dann halt machst und nicht mehr das, was dir dann einfach eine Uni-Prüferin, Prüfer vorgeben. Ich möchte den und den Katalog quasi von ihnen hören und wissen, dass sie das können.
Ja.
Und dass ich mag das einfach nicht.
Ja, also ich kann es total nachvollziehen. Das ist vor allem jetzt so zum Endschluss nochmal so ein bisschen auf der einen Seite frustrierend, aber hoffentlich ja dann auch so diese letzte Motivation, jetzt einfach zu sagen, ey komm, scheiß drauf, jetzt ist noch einmal 4 Wochen oder so.
Genau,
ich weiß, es nervt, aber es ist jetzt einmal muss man da nochmal, ich sag mal in Anführungsstrichen, gefallen und dann willst du das gut machen. So.
Absolut.
Und das ist natürlich, ich kann es nachvollziehen, gerade so eher seltene klinische Zeichen oder, also vermute ich mal, ich weiß auch gar nicht, also oft ist es ja auch so, dass es so klinische Zeichen gibt, die dann, also ich finde das immer sehr schwierig zu bewerten. Manchmal gibt es so klinische Zeichen, von denen ich dachte, okay, die jucken doch keinen und dann weiß das aber jeder und sagt dir das auch nochmal in der Klinik und dann ist es meinem auch genau andersrum. Ne, da wurde irgendwie in der Uni großer Wert drauf gelegt oder so, dass man das Zeichen kennt.
Total.
Und dann meinte so, bitte, was für ein Zeichen? So, weißt du,
Okay, was ich beispielsweise, was bei uns in der, in welchem Tertial war das denn? Das war im innere Tertial. Da meinten das bei uns mit, dass das kein Sau macht. So den Ellen-Test beispielsweise. Wurde der bei euch gemacht in der Klinik?
Der Ellen-Test wegen Radialis mäßig.
Genau.
Er sollte jedes Mal vorher gemacht werden. Gerade wenn man auch, eigentlich musst du den Ellen-Test ja auch machen, wenn du radial einfach nur, also wenn du arterielles Blut abnimmst.
Genau, wenn du Arterie. Ach, nur bei Blut abnehmen sogar?
Auch dann, theoretisch müsstest du ja sagen, wenn du sie kaputt machst, wenn du sie zerstehst und das, ne, oder was auch immer, dann in der Theorie schon, ja, in der Theorie sollte man das einmal machen.
Weil das bei uns meinten Himmel, das macht keine Sau.
Also ich muss sagen, da wo ich in der Anästhesie war, wurde es gemacht.
Ja, okay. Dann ist das so ein klinikinternes Ding oder das mal war bei so ein paar Assistenten einfach nur, dass die.
Also, oder unterschiedlich. Ich glaube, es ist personenabhängig gewesen, aber mir hat es auf jeden Fall jemand gezeigt, bei der sie zu mir gesagt hat, mach den auf jeden Fall einfach einmal vorher.
Naja, okay. Ja, ich meine, das ist ja jetzt auch kein großer riesiger Test so, ne? Der ist jetzt auch nicht so kompliziert durchzuführen und den machst du kurz am Bett und dann ist fertig. Aber trotzdem, das war so ein Zeichen, den du jetzt gerade angesprochen hast, von, hat man in der Klinik schon häufig gehört, aber habe ich in der Klinik auch einfach noch nie mitbekommen, dass man den macht.
Ja. Ja, stimmt eigentlich. Aber der ist, doch, das könnte sein.
Ja, aber gut, dann hat er ja doch ein bisschen mehr seine Daseinsberechtigung.
Also ich würde sagen, also gerade, ich glaube gerade, wenn du, wo der auf jeden Fall gemacht wurde, war vor den Interventionen, also vor, jetzt sag doch mal hier,
Corona-Intervention?
Genau, Corona-Intervention. Herzkatheterlabor, da wird das auf jeden Fall gemacht, weil die, da wo ich jetzt halt arbeite oder PJ gemacht habe, zum Teil eben vor allem über die Arteria radialis auch ihren Zugang gewählt haben.
Ja,
und
bei uns auch so.
Ich vermute auch vor Bypass-Operationen, wenn die sich überlegen, ob sie die Arteria radialis, kann man ja nehmen, ne? War doch so. Wenn man die, doch, ich glaube, die war das doch auch. Wow, ich denke mal, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Müll. Wenn man die nimmt, dann wird man die ja mit Sicherheit auch vorher gemacht haben. So, es geht ja gar nicht anders.
Ja, gut, dann ja, das stimmt. Bei mir ging es jetzt vor allem um arteriellen Zugang.
Ja.
Hieß es dann immer, machen die nicht.
Boah, vielleicht macht er, also es hat auch, also bestimmt nicht jeder gemacht. Jetzt, wo ich überlege, weiß ich nicht, ne, manchmal wird der ja auch erst gelegt, wenn man dann schon in allgemeinen Anästhesie liegt, ne? Na, dann wird ja manchmal auch noch erst dann eine Arterie gelegt. Das ist halt die Frage, wurde in der Prämedikation der Ellen-Test gemacht? Das weiß ich jetzt nicht und würde es dann drauf, kann ich dir nicht genau sagen, weiß ich nicht.
Ja, aber Justin, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, wo muss man sich denn im Sommer für eine Formulatur bewerben?
Ja, ganz sicher werde ich das nicht
sagen. Um eine Anästhesie-Famu zu machen.
Ist ja komplett lost.
Das wäre doch perfekt, so für September vielleicht?
Nee.
So 2 Wochen?
Boah,
in der Anästhesie?
Wäre erstmal schön, wenn man dann selber auf sein Leben klarkommt. Ne? Ich glaub,
bist du doch 5 Monate schon fast dabei.
Ah ja, klar, dann ist man ja schon.
Dann kannst du das doch so ein bisschen. So in deinem Bereich bist du doch so ein bisschen routiniert, da kannst du doch einen Formulanten oder eine Formulantin ein bisschen anleiten.
Du spinnst doch. Du bist ein Spinner. Mal sehen, wie es wird. Also, ich freue mich. Also, ich freue mich auf der einen Seite. Bin jetzt eigentlich ganz gut eingestellt. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch Schiss. Also, ich kann nicht viel anderes berichten, so, ne? Das wird jetzt erstmal so sein, dass man Erfahrung sammeln muss. So. Und,
weißt du denn, wie der erste Tag so abläuft? Also hast du erstmal noch so, also ist schon so, dass du ins kalte Wasser geworfen wirst? Oder nein, weißt du, ob dann erstmal viel Organisationskram ist? Also kann ja sein, dass sogar jetzt, ich sag mal jetzt Donnerstag und Freitag gar nicht viel passiert, sondern du kriegst erstmal, wieder mal eine Hygieneschulung. Ja, genau. Oder dann kriegst du eine Strahlenschutzschulung oder keine Ahnung, irgendwas, was man eh schon eigentlich 500 Mal gehört hat, aber kriegst halt erstmal, ein paar Hände schütteln oder ist es so wie im PJ, da kann ich das auch so ein bisschen, ja, wir machen vorher so ein bisschen, ne, musst ja 2, 3 Zettel unterschreiben und zack, stehst du auf Station. So, es kann ja auch sein, dass du dann direkt reingeworfen wirst.
Ich denke mal, das ist so eine Mischung, also um ganz ehrlich zu sein, vermute ich mal, dass es Donnerstag und Freitag erstmal möglicherweise nur so ein, ja, also dass es eher so ein Schnüffeln wird, also mal reinschnuppern, wenn man dann dazu die Zeit noch kriegt. Ich denke mal, es ist viel organisatorisches, Hygieneschulung ist ja immer, dann wird es eine IT-Schulung geben, denke ich mal. Ich muss meine Zugänge kriegen und so. Wird auch komisch sein, das erstmal einen Zugang für ein System zu bekommen, weißt du?
Hattest du vorher nie einen?
Naja, aber einen, den du behältst.
Ja, okay.
Ne?
Ja,
also du hast ja immer nur so einen PJ-Zugang bekommen oder so, maximal. So, auch wenn es dein Name ist, der wird ja wieder gelöscht. Einfach so zu wissen, ja, okay,
ja,
das ist
okay,
erstmal seine Zugang halt, ne?
Ja, gut. Also ich hatte schon vor allem in der Pädiatrie hatte ich eigentlich alle, also ich durfte jetzt keine Röntgen anmelden oder so, aber ansonsten hatte ich alle Freiheiten.
Ich konnte, also da wo ich war, in der Chirurgie konnte ich auch Röntgen anmelden, das ging auch. Aber okay.
Da braucht man eigentlich sogar eine Schulung für, oder?
Ja, natürlich. ich habe es natürlich nicht gemacht einfach, ne? Aber ich hätte es gekonnt. Ja. Nein, ich meine einfach eher so dieses Gefühl von, du kriegst dann einen Zugangpunkt so. Und nicht dieses, das ist dein Zugang für die Zeit, in der du hier bist. Ja, und dann ist halt so irgendwie Scheiß dran drauf. Also dieses von, ich brauche mir jetzt auch in das System nicht so überkrass einarbeiten, ich bin ja bald wieder weg so.
Ja. Aber du kennst das System halt schon so ein bisschen zumindest, oder?
Ja, ich kenne das System so ein bisschen. Ich werde mich wieder reinarbeiten müssen, weil mein letztes PJ-Tertiär ja wieder woanders war. So, aber das wird schon machbar sein. So. Genau. Und dann vermute ich mal, ist es halt viel Orga-Kram. Man hat ja auch wieder wie immer so ein Laufzettel. Ne? Man muss sich ja auch vorstellen in der Chefetage und sowas. Und dann
Weißt du, ob du die erste Zeit irgendwie gedoppelt wirst oder dass du am Anfang, weiß ich nicht, den ersten Monat komplett zu zweit oder ist dann so?
Das weiß ich erstmal nicht. Das weiß ich erstmal
nicht. Okay. Oder ob es dann halt heißt, hier ist dein Saal?
Nein. Also bei aller Liebe, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man direkt.
Das glaube ich auch nicht. Aber man, also ich weiß es nicht. Man hat ja schon diverses gehört.
Man hat diverses
gehört. Vielleicht nicht in der Anästhesie, aber also in der Anästhesie habe ich jetzt noch nicht generell nicht viel gehört, aber da jetzt auch, dass es eigentlich eher auf entspannte Rino so ist, der Einstieg, zumindest ganz am Anfang, dann geht es natürlich auch irgendwann schnell weiter. Mhm. Aber so auf Station habe ich auch schon Geschichten gehört von wegen, naja, sollte eigentlich eine Einarbeitungszeit sein, aber die Einarbeitung ist im Urlaub. Na, jetzt hast du keine Einarbeitung.
Ja.
Bitte.
Nee, also da muss man ja ganz klar sagen, was Narkosen und so angeht, da muss ja eine Doppelung stattfinden. Die Frage ist eher, glaube ich, wie lange passiert das? Also wie lange wirst du gedoppelt? So.
Ja, klar. So. Ja, ich meine, das Ding ist ja auch jetzt mal angenommen, die kennen dich jetzt auch und können dich vielleicht auch so ein bisschen einschätzen, aber jetzt mal angenommen, du wärst jetzt jemand, du kennst die Klinik noch nicht so richtig. Also woher sind die sich so sicher, dass du jetzt nicht sagst, Propofol? Ja, keine Ahnung, wie viel man da jetzt gibt. Baller mal rein, so, oder haust du einfach 400. Irgendwie volle Dröhnung, haust du einfach mal volle Ladung halt da rein und Patient rauscht auf einmal komplett weg. So, keine Ahnung, woher ist da das Vertrauen dann so da? Weißt du, es muss ja auch irgendwie erstmal jemand, oder vielleicht ist mal eine sehr erfahrene Pflegekraft, ist ja, finde ich, gerade in der Anästhesie,
ganz
kann
wichtig,
der ja den
ganz
Arsch retten. So, ne? Also wichtig, die können das ja selber machen. So, ne? Die sagen dann für mich, komm, Justin, wir machen das mal zusammen. Du sagst jetzt mal, was ich machen soll. Hehehe. So, aber am Ende sagen die dir so, Digga, wenn du jetzt da jetzt 400 Propofol da reinballerst, bitte nicht. So. Ja, weil die sich eh besser auskennen wahrscheinlich als wir alle.
Natürlich. Ne? Also da werde ich auch erstmal ganz kleine Brötchen backen und hoffen, dass ich, da werde ich ganz demütig mich dem Personal gegenüber zeigen, weil ich mir sehr, sehr sicher bin, dass sie das alle sehr viel besser wissen als ich da. Ne? Deswegen dementsprechend hat man da, denke ich, auch wenn du so dumm es klingt, auch alleine bist, eigentlich bist du trotzdem eigentlich so ein Stück weit gedoppelt. Mit einer erfahrenen Pflegekraft bist du trotzdem irgendwo gedoppelt, weil die sieht das. Und ich denke auch, dass deine Kollegen, Kolleginnen, je nachdem halt auch sagen, ruf an, wenn was ist. So.
Und du hast ja auch immer diesen, den Oberarzt, die Oberärztin, die springt so zwischen den Seelen. Und wird ja ganz am Anfang, wird die Person ja wissen, bei dir muss man vielleicht besonders erstmal so gucken, so wie läuft es am Anfang, um dich einfach ein bisschen ranzuführen und ist dann vielleicht sowieso von vornherein erster mit dir im Saal. Ja, so, genau. Und geht halt nur weg, wenn es halt wirklich woanders Not am Mann ist. So.
Ja, richtig.
Hast du denn, ich meine, du kennst ja einen Assistenzarzt vor allem.
Ja.
Meine ich mit dem so ein bisschen. Du kennst mehrere, klar, aber ich glaube, mit einem hattest du ja auch ganz gut zu können. Hast du da nochmal wie nachgefragt, wie war so die erste Zeit und so jetzt nochmal? Oder hast du gesagt, komm, scheiße, ich lasse auf mich zukommen?
Ich habe es gesagt, ich lasse jetzt auf mich zukommen. Also sie ist trotzdem von der Seite aus, der kennt Stress, ne? Das wird schon alles, am Anfang ist halt immer unangenehm erstmal. Also jetzt gar nicht vom Arbeitsklima, sondern es ist ja klar, ne? Du musst das ja erstmal alles lernen.
Ja, ich stelle mir das so vor, am Anfang fühlst du dich doch erstmal, als wärst du irgendwie Karneval so, ne? Und hast dich als Arzt verkleidet.
Ja,
aber ist doch so, weißt du, heißt es auf einmal, es hat sich ja nichts geändert. Weißt du, das meinte auch mal ein Assistenzarzt zu mir in der Unfallchirurgie. Das hat mir, um ehrlich zu sein, eher ein bisschen Angst gemacht, als er meinte, ja, was willst du denn jetzt bei dem Patienten machen? Ja, was machst du denn jetzt? Und dann ist ich so, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich war so völlig überfordert, weil der auch so, der war so forsch irgendwie so, weißt du, der war schon fast wütend auf mich, weißt du, weil ich jetzt nicht gesagt habe, ich mache jetzt das und das und das. Und dann habe ich gesagt, naja, ich würde jetzt wahrscheinlich erstmal, nein, nicht du würdest, was machst du? So, und ich sagte, ja, keine Ahnung,
oder, chill mal so ein bisschen, also,
entspann dich so. Ja, ja. Ich wollte einfach nur sagen, ja, ich würde jetzt das und das machen, aber er wollte, dass ich das würde weglasse, aber okay. Weil er halt auch meinte zu mir, naja, in einem halben Jahr bist du fertig und da hat sich nichts geändert. Ja, in einem halben Jahr, wenn du fertig bist als Arzt und irgendwo in der Klinik stehst, dann ist es genauso, wie es jetzt ist. Es hat mir voll Angst gemacht in dem Moment. Ich glaube, der wollte mir Mut zureden, aber bei mir hat das keinen Mut ausgelöst.
Nee.
Aber so ist es ja jetzt dann ja auch für dich. So, es hat sich ja eigentlich so vom PJ bis jetzt nicht viel geändert.
Nö, natürlich nicht. Ne? Und das muss man jetzt erstmal dann, ja, also ich schieb's so ein bisschen von mir weg, ne? Also nicht weg, aber im Sinne von, ja, was soll ich denn machen, ne? Also es ist ja jetzt, wie es ist. Ne, am Ende nützt es ja nichts. Und das wird alles mit der Erfahrung gehen, so.
Es ist ja auch gut, dass du dir nicht so Gedanken machst. Ja. Ne? Weil was willst du auch machen? Du kannst dich jetzt auch nicht verrückt machen vorher. Du musst da jetzt einfach reinstarten und gucken, wie es wird, aber.
Also ich habe mir viele Gedanken gemacht, aber das ist schon eine ganze Zeit lang her. So, also in dem Sinne, irgendwann bin ich halt zu dem Entschluss gekommen, ne, so ein bisschen, wie ich es auch schon damals im vierten Studienjahr mal meinte, einfach jetzt nutzen, dass man Anfänger ist und sagen, okay, man macht das Beste jetzt draus und versucht es halt einfach. Und solange man eben in der Lage ist zu lernen und seine eigenen Fehler zu sehen, glaube ich, kann nicht viel passieren. So, das ist so ein bisschen mein Motto jetzt, einfach machen, versuchen besser zu werden und dann wird sich das ja zeigen. So. Und wenn die in einem halben Jahr sagen, ja, hören Sie mal, Herr so und so, das war jetzt eine Enttäuschung, so. Und tschüss, adieu. Ja, ich sag nur, selbst wenn es so wäre, dann ist es halt so. Aber dann kann ich wenigstens sagen, ich habe alles gegeben. Und dann ist es vielleicht nicht ne, so. Und wenn es dann alles gut ist, ja, umso besser. Ne? Dann geht es halt weiter. Ne?
Ja, ich bin auf jeden Fall echt gespannt, was du die erste Zeit so berichten wirst. Was du hier vielleicht auch im Podcast erzählen kannst, was nicht, das werden wir dann sehen. Aber erstmal so generell so vom allgemeinen Wohlbefinden, so da freue ich mich einfach schon drauf. Ja. So jetzt mal gar nicht so das vom Fachlichen, ne, sondern auch einfach so den, wie geht's einem, wenn man jetzt in den Beruf einsteigt, wie fühlt man sich? Was überwiegt jetzt gerade die Freude oder ein bisschen die Nervosität oder ist das morgens anders als mittags und dann abends wieder anders als nachmittags?
Ich würde sagen, es ist eine positiv nervöse Freude.
Okay.
Also es ist so eine Mischung. Aber in letzter Zeit, also in letzter Konsequenz ist es ja eigentlich so, dass ich sage, ja, jetzt kann es auch losgehen. Also im Sinne von, ne, jetzt kommt so ein Moment, wo man sagt, jetzt ist so wenig Zeit dazwischen, so jetzt passiert ja auch nichts mehr. Deswegen bin ich froh, wenn es dann losgeht. So, ja, das schon.
Ja.
Und dann,
Ich hatte letztens kurz, das war, also ich habe einfach nur mal so ein bisschen so halt auch so für mich rumgeguckt, okay, wo könnte man vielleicht anfangen? Dann hatte ich halt so kurz im Kopf, gut, also ich möchte jetzt die und die Fachrichtung machen, so war es nicht. Ich habe einfach generell mal so ein bisschen rumgeguckt, ein bisschen rumgelesen. Ich komme ja jetzt auch nicht aus Hamburg und weiß jetzt nicht, welche Klinik ist jetzt gut, welche schlecht. Ich kenne keine anderen Studierenden, die Erfahrungsberichte mir aus Kliniken erzählen können. Und dann habe ich einfach mal gesagt, okay, komm, ich guck mal PJ-Berichte. Welche haben denn sehr gute Bewertungen? So, ne, wo du sagst, okay, da ist das Team vielleicht cool oder keine Ahnung. Und hab dann für die Unfallchirurgie tatsächlich mal so ein bisschen rumgeguckt. Und die Klinik, in der du jetzt anfängst, du hast ja, gesagt, Unfallchirurgie.
Es kommt halt drauf an, so, ne?
Genau, es kommt halt drauf an, aber extrem gute Berichte gelesen. Es waren nicht viele, aber es waren extrem, also komplett glatte Eins und Top-Team und ja, alle wären super nett gewesen und so.
Ja. Da kann ich dir,
musst du jetzt gar nicht richtig drauf eingehen, so, oder nicht Stellung zu nehmen.
Also, die Klinik ist 1A. Also, die Klinik an sich ist vom familiären Gefühl her und von der Arbeitsklima-Atmosphäre ist sehr gut, so. Und zwar von allen Dingen, die ich jetzt so gesagt habe, kann ich mich da nicht, ne, das muss ich mal so, ne, das sage ich jetzt tatsächlich nicht nur so, weil ich da arbeite und ne, so, sondern einfach generell so, aber alles andere, ne, ja, genau, ist halt, sind ja auch immer Einzelfälle, die man so mitbekommt.
Ne? Naja, genau. Aber ich fand es auf jeden Fall kurz witzig, so, dass ich so, okay, wenn ich da jetzt, es wäre schon irgendwie ein bisschen random, wenn ich da bei den Chirurgen irgendwie
stünde. Ohne Scheiß, und du sitzt dahinter, das fände ich so geil irgendwie, aber auch wieder, oder? Das wäre das wäre schon witzig, oder?
Es wäre super witzig, aber wenn ich da bei einer Hüft-Tap stehe, ja, und 3 Stunden und du stehst da als Anästhesist dahinter, du freust dich einfach nur, dass du da nicht stehen musst und die Scheiße
lass mich auswechseln.
Ja, genau, du gehst schön, Lukas, ich gehe mal kurz einen Kaffee trinken, ne? Ist das in Ordnung?
Aber du kannst dich auch lustig darüber machen, wenn es dann mal heißt, irgendwie so, der spannt an oder so.
Ja, aber das stimmt. Es würde ich auch so safe, ja gut, ich sag mal, je nachdem, wie lange ich da, ne, wie souverän ich mich im OP fühlen würde, würde ich das safe machen.
Ja, yeah.
Justin, der spannt schon wieder an.
Oh Mann, ey.
Relaxier den nochmal.
Da steht er gleich auf.
So, der nichts passiert.
Ja, genau. Der macht schon wieder mit hier. Ja, darauf freue ich mich schon, ey. Ein bisschen Angst auch. Ey, davor habe ich echt richtig Angst, ne, weil, also, dass man da irgendwie irgendwas nicht sieht oder so, weißt du, und plötzlich irgendwas, ne, so.
Macht er wirklich mit?
Mhm.
Ja.
Kann passieren.
Naja, am Ende bist du dafür verantwortlich, so ein Stück weit, dass das den Menschen während der Operation gut geht.
Ne? Ja, voll, ne, klar, natürlich. Habe ich großen Respekt vor. Aber ja, gut, das ist jetzt so der Ding hinzu, dann werden wir, wahrscheinlich ergibt es Sinn, das so zu machen, wir nehmen mit Esther die Folge auf, die kommt dann wahrscheinlich nächste Woche und dann kann ich euch erzählen, wenn ich quasi die 2 und 1 volle Woche hatte, weil ich denke,
es wird nichts
Erwähnenswertes geben in den ersten 2 Tagen.
Ja, ist auch das Beste. Was willst du auch nach 2 Tagen groß sagen? Also wenn du da jetzt auch krass aufgeregt warst oder ne, du warst voll angespannt, ja, das wundert einen ja nicht so. Ne? Also wird ja wie erster Tag PJ, erster Tag Formulatur, wo man erstmal mit einer dicken Rübe nach Hause kommt, wo kein Kaffee der Welt und kein Ibuprofen der Welt was hilft. Das wird ja am Donnerstag und am Freitag beides mal so passieren und hoffentlich im Laufe der nächsten Woche dann schon abebben.
Ja. Ich bin gespannt. Ja, so ist es. Ich bin gespannt, genau. Aber so ist es. Lukas, wir haben 50 Minuten voll. Ich glaube, wir ziehen es sonst in die Länge, was das angeht. Oder hast du noch ein Thema?
Nee, ich habe kein Thema mehr.
Dann würde ich sagen, dann machen wir
das schon. Bei mir passiert im Moment nicht so viel.
Ich kann es nachvollziehen, aber dann vielleicht demnächst, wenn es dann Encounter losgeht. Ihr könnt ja mal reinschreiben, habe ich vielleicht ein bisschen spät gesagt, wie ihr das mit dem Fall fandet, ob wir da nochmal eine 2. Runde gehen sollen oder ob das wirklich so unangenehm ist.
Dann vielleicht mit einem Fall, dann vielleicht mit einem Krankheitsbild, was ich gelernt habe.
Ja gut, das wusste ich ja jetzt nicht, dass du das.
Nein, kannst du nicht wissen. Alles
aber gut. Hätte ja auch so kommen können, ne? Dafür hast du dich
ganz, sehr gut geschlagen. Ganz ehrlich, ist doch auch wirklich so gut. Das kann ja wirklich sein, ich sitze da in der Prüfung und dann kommt was. Und also halt, jetzt schon mal vor, ich hätte eine TVT nie gelernt. Ja, und dann bin ich da in der Prüfung und die Prüferin denkt sich, die Internistin, pass mal auf, dem tue ich jetzt mal einen Gefallen, dem gebe ich mal eine TVT. Und dann sitze ich da mit meinem kurzen Hemd und fang an rumzustottern.
Ja, aber jetzt weißt du zumindest die wichtigsten Dinge.
Ja, genau, jetzt wüsste ich es ja.
Also ich denke, wär okay jetzt. Klar, man kann ja natürlich jetzt in das Thema noch ein bisschen genauer reingehen und sagen, erstmal therapeutische Dosis und dann ein bisschen runter, aber das sind alles
Einsatzfragen. Wobei, also Dosierungen wurde uns gesagt, sollen wir nicht lernen.
Ja, guck mal, dann ist ja erst recht.
Ja.
Na,
ich meine nur, alles, also, außer jetzt in Notfallsituationen, sollen wir die Dosierung halt vielleicht kennen, aber nicht jetzt in, ich meine, alles, was wir nachgucken können, genauso wie Laborwerte, sollen wir alle super. Nicht.
Ja, dann ist ja umso besser. Dann reicht ja, wenn du weißt, Antikoagulation.
Ja. Ich schätze mal, von der BGA sollte man die Werte schon kennen, weil da steht es nicht daneben.
Ja, also ich sag mal, das sollte man schon so ein bisschen, also so grundlegend, gerade so CO2, ne, im internistischen Bereich ist schon ganz gut zu wissen, ne, für COPD und so.
Ja, COPD, ey.
COPD.
So ein Krankheitsbild, 100.000 Mal gelernt, aber ich mag es trotzdem nicht. Genauso wie Diabetes mellitus, ich sage dir.
Diabetes mellitus ist aber generell ein eher unschönes Thema, weil es so viele Begleiterkrankungen und so, das ist so ich weiß nicht, das kribbelt sich so überall mit ein, weißt du?
Ich das auf jeden Fall. Da habe ich auch unsere beiden Kumpels im Kopf, die wir im FitX kennengelernt haben, die mal irgendwann meinten, ich hatte Diabetes, ich kann es nicht mehr hören. Das hat man jetzt 100.000 Mal gehabt, man kann das doch jetzt. Wo ich jetzt aber jetzt mir denke, so, nee, also ich finde, das ist halt eigentlich überhaupt nicht so. Also Diabetes, ja, man hat das schon 100.000 Mal gehört, man kann auch sehr vieles dazu, aber ich müsste es mir trotzdem immer mal wieder nochmal neu angucken, weil ich es nicht leicht finde. Gerade die, also Symptome und sowas, alles okay, aber Therapie finde ich super schwierig. Mag ich überhaupt nicht. Wann jetzt Basalinsulin, dies und, also, was heißt jetzt wann Basalinsulin?
Ich verstehe schon,
welches, was du meinst. Insulin und welche Dosierung hieß, und das finde ich super schwierig.
Wenn man damit nicht regelmäßig rumhantiert oder nicht zufällig selbst an der Erkrankung leidet, dann wird das recht schnell unübersichtlich. Plus, ja, da ist immer die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf? Könnte es theoretisch zu jedem einzelnen Medikament, ne? Dann ja auch da wieder Indikation, Kontraindikation, Nebenwirkungen und so weiter und so fort. Klar, die wichtigsten kennt man, ne? Gerade diese, die diese dann diese krassen Hypoglykämien oder so verursachen können oder so, ist vielleicht nicht ganz unwichtig. Aber ja, ne, also ich kann es verstehen, ich hätte jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Ist ja natürlich in der Pedi auch so ein
Ding, ja, da muss ich es lernen, auf jeden Fall.
Wo man ganz, so ein Typ 1, so eine Ketoazidose oder so. Vielleicht dann schon.
Ist schon ein pädiatrischer Notfall, auf jeden Fall.
Genau, ist ein pädiatrischer Notfall, ne?
Also habe ich schon auch ein paar Mal mitbekommen. Das ist jetzt nicht so, also, ne? So ist jetzt nicht, aber ich habe es dann auch mitbekommen, wie es quasi danach weitergeht, wenn es dann halt erstmal eingestellt werden muss. Das ist halt dann super kompliziert. Finde ich zumindest kompliziert.
Ja. Na gut.
Aber ich glaube, in diese endokrinologische Richtung wird unser Pädiater nicht fragen.
Oh, ich wünsche es dir vom Herzen, dass es nicht passiert. Aber gut, da werden wir dann mehr
zu erfahren. Er hat seine anderen Schwerpunkte.
Ja,
ist nicht unbedingt besser, aber hat andere Schwerpunkte.
Ich bin gespannt. Ich freue mich aber für dich, wenn du es endlich durch hast. Ist ja nicht mehr lang. Und dann können wir auch endlich Doc Luki sagen. Doc Lager.
Doc Lager Snagger, ey. Jo. Gut. Naja, wir haben uns festgequatscht schon wieder.
Wir haben uns festgequatscht. Schon eine Stunde ist doch ein gutes Pi mal Daumen-Konstrukt.
So ist es.
Ja, dann sage ich tschüss, ne?
Ja, und ich bin da wirklich gespannt, wie es bei dir weitergeht. Ich bin nervöser als du, glaube ich. Und damit schließe ich den Podcast.